Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Mein Name ist Anja Breuer und ich führe euch wie immer durch die nächste Folge von Echte Stimmen. Wir haben diesmal die wunderbare Doreen zu Gast. Sie wird uns einiges erzählen aus ihrem Leben, zum einen als Selbstbetroffene, zum anderen als Rechtsbetreuerin und zusätzlich werden wir auch natürlich darüber sprechen, wie das Ganze mit Selbsthilfe zusammenhängt, wie sie sich in der Selbsthilfe engagiert, wie sie die Selbsthilfe mit in ihren Arbeitsalltag integriert. Und ihr dürft gespannt sein auf eine sehr inspirierende, gehaltvolle neue Folge von Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast, diesmal zum Thema Einsamkeit und Selbsthilfe. So, Doreen, schön, dass du da bist. Hallo,
ja, herzlich willkommen. Ja, schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich total auf unsere Folge. Wir haben ja diesmal den Schwerpunkt Einsamkeit und Selbsthilfe. Mhm. Und du wirst uns einiges dazu erzählen. Und ich werde jetzt gar nicht so viel sprechen, weil ich mache so, wie ich es immer mache. Ich übergebe dir einfach mal das Wort und würde dich gerne bitten, dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einfach mal vorzustellen.
Ja, mache ich gerne. Witzig ist, wenn ich gefragt werde, wer bin ich eigentlich, dann komme ich auch nochmal ganz philosophisch genau an die Punkte und die Antwort hängt sicherlich immer von der Fragestellung ab. Also mein Name ist Doreen Schrötter. Rein beruflich bin ich rechtliche Betreuerin, also für Menschen mit Behinderung nach § 1896 BGB. Betreue ich halt Menschen, die aufgrund einer körperlich-geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht selbst besorgen können und unterstütze sie quasi dabei, ihr Leben zu meistern. Aber auch privat habe ich viel mit dem Thema zu tun. Ich habe selber eine Suchtgeschichte, so Gott will. Und nur für heute werde ich in einer Woche 16 Jahre clean und trocken sein und sowohl in der Zeit, als ich noch konsumiert habe, als auch in der Zeit, wo ich clean und trocken bin, habe ich mit Einsamkeit schon einige Erfahrungen ganz persönlich machen können.
Da werden wir nachher nochmal drüber sprechen, weil das ist natürlich total spannend, dass du auch mit Menschen arbeitest, die natürlich auch von Einsamkeit, nehme ich an, stark betroffen sind. Und ich bin ganz gespannt auf deine Perspektive. Zum einen deine persönliche Erfahrung in deiner aktiven Suchtzeit als auch heute und gleichzeitig auch eben, wie du als rechtliche Betreuerin vielleicht sogar auch mit dem Thema Einsamkeit bei deinen Klientinnen konfrontiert bist und auch damit umgehen musst. Und dann natürlich, wie hilft die Selbsthilfe dabei?
Genau, das ist natürlich spannendes
unser
Thema.
Das ist natürlich unser Schwerpunkt hier im Podcast. Ich habe mich auch ein bisschen, muss ich sagen, mit dem Thema Einsamkeit beschäftigt. Also es ist ja auch so ein Wort, man kennt es, aber was genau ist eigentlich Einsamkeit? Und bin da auf einen tollen Podcast gestoßen und da wurde gesagt, dass ca. 14 Millionen Menschen in Deutschland einsam sind. Und das ist jetzt recht hohe Zahl und dass Einsamkeit oft mit Scham und Schuld auch verbunden ist. Und dass man eigentlich gar nicht so gerne darüber redet. Es gibt verschiedene Formen von Einsamkeit. Was mich so angesprochen hat, als ich mich so ein bisschen damit befasst habe, war, es gibt so diese Einsamkeit der älteren Menschen. Da geht es eher um die Einsamkeit, dass die Menschen nicht da sind. Also die Kinder, Enkelkinder sind vielleicht weggezogen und die älteren Menschen sind eher alleine und zurückgezogen. Und das fand ich spannend in der jüngeren Generation, zu der ich uns beide auch zähle, mitteljung, wie auch immer man das sehen möchte, ist es so, dass da eher eine innere Einsamkeit entsteht, weil zu viele Menschen da sind aufgrund von Digitalisierung oder ständige Verfügbarkeit mit dem Handy. Und das ist so ein ganz spannendes Feld, wo ich auch die Selbsthilfe sehe bei dieser inneren Einsamkeit. Ich glaube, da tut die Selbsthilfe auch viel. Vielleicht können wir da auch später nochmal ein bisschen...
Ja, total gerne.
Genau.
Finde ich auch spannend.
Ja, so dass es da unterschiedliche Definitionen und auch Umgänge sozusagen von Einsamkeit gibt. Genau, erstmal vielen Dank, dass du dich vorgestellt hast, dass wir jetzt so ein bisschen wissen, mit wem wir hier so sitzen heute. Ja, ich würde gerne, wenn du einverstanden bist, erstmal so auf deine persönliche Geschichte eingehen wollen, mit dir einfach dich erzählen lassen.
Ja.
Vielleicht, um besser reinzukommen, frage ich mal ganz gerne, wo bist du denn geboren?
Ja, ich bin im Krankenhaus in Berlin-Buch geboren.
Ah ja, wow.
Genau, und auch in Berlin aufgewachsen, zwischen Lichtenberg und Pankow. Meine Eltern lebten damals noch, als ich geboren wurde, noch bei meinen Großeltern und später sind wir dann nach Lichtenberg gezogen, aber es gab meine Oma, die war immer ein ganz enger Bezugspunkt und wir sind quasi jedes Wochenende immer zwischen Lichtenberg und Pankow hin und her gefahren, sodass das irgendwie meine Also ich fühle mich zu beiden Orten sehr, sehr verbunden. Mhm. Ich bin dann später, als ich alleine gewohnt oder ausgezogen bin, bin ich erst kurz in Hellersdorf gewesen und dann aber zack wieder zurück nach Pankow, genauer gesagt Weißensee. Und jetzt wohne ich wieder in Lichtenberg. Also irgendwie, das ist immer so. Also Berlin ist auf jeden Fall mein Zuhause und ich hatte nie in meinem Leben den Impuls, jemals woanders leben zu wollen oder also hat sich bei mir nie ergeben. Genau, ja, meine persönliche Geschichte. Ich bin, wie ich gerade erwähnt habe, dass ich bin natürlich ganz viel. Ja, ich bin eine Schwester, ich habe eine Schwester, ich bin eine Tochter, ich habe meine Eltern. Ich bin also ganz, ganz viel und will mich nicht immer nur darüber definieren, dass ich eine Suchterkrankung habe.
Du bist auch eine Ehefrau.
Ich bin auch eine Ehefrau seit letztem Jahr, ganz genau. Also ich bin so viel, deswegen sage ich, was bin ich, wer bin ich, löst bei mir immer ganz viele philosophische Gedanken in mir aus, die halt je nachdem, wer wie wo gerade fragt. Also ich bin ganz, ganz viel und ich bin zum Beispiel auch Bankkauffrau in meinem ersten Leben und ich bin auch Sozialarbeiterin in meinem zweiten Leben. Warum erstes und zweites, sage ich noch. Also insofern bin ich so viel, aber jetzt gerade sind wir ja hier mit einem bestimmten Thema und wie bin ich zur Selbsthilfe gekommen? Und deswegen erzähle ich eben eher von dem Teil, wo ich sage, ich bin halt suchtkrank und habe schon sehr, sehr früh, also ich glaube so spätestens mit 14, so meine ersten Alkoholexzesse gehabt und sehr, sehr viel getrunken und dann nochmal die Chance gehabt, eine längere Pause zu machen, auch weil ich mit einem Mann zusammen war, der auch nicht getrunken hat. In der Zeit konnte ich Abitur machen und in der Zeit konnte ich meine Ausbildung als Bankkauffrau machen. Das war quasi sehr gut für mich. Und dann ist meine Oma gestorben und das war so mit ein Auslöser, es gab ganz viele, aber mit ein Auslöser, was mich halt total den Boden oder mir den Boden unter den Füßen weggezogen hat und weswegen ich dann halt angefangen habe, quasi täglich zu konsumieren, dann auch schon nicht mehr nur Alkohol, auch andere Drogen, einfach auch emotional nicht mehr präsent sein wollte, mich nur noch wegmachen wollte. Das hatte auch so ein bisschen was von Weltschmerz, also ich hatte in der Bank sehr, sehr wichtige Aufgaben übernommen. Ich war dort in der Jugend- und Auszubildendenvertretung im Betriebsrat tätig zu Zeiten des Berliner Bankenskandals. Also bei der Bankgesellschaft Berlin AG sind viele Mitarbeiter gekündigt worden und ich wollte die ganze Welt retten. Ja. Und durch den Tod meiner Oma, meine Eltern haben auch im Glaubenssystem, was sehr atheistisch ist, nach dem Tod ist alles dunkel, sage ich immer in Anführungszeichen, ist für mich auch nur ein Glauben. Das konnte ich dann nicht mehr glauben nach dem Tod meiner Oma. Und dann dachte ich aber, also so dieses, na, wenn es Gott gibt, was auch immer Gott ist, ja, ich bin überhaupt nicht religiös, aber wenn es Gott gibt, warum macht er denn Kriege? Oder warum macht er, dass Menschen arbeitslos werden? Oder also mit diesem Weltschmerz gepaart bin ich dann quasi so richtig schön in die Drogen abgestürzt. Und bin ganz dankbar, dass ich diesbezüglich zu keinem Zeitpunkt Kontrolle hatte. Also ich kann Drogen nicht kontrollieren, was vielleicht einfach die Tatsache ausmacht, dass ich eben süchtig bin und habe ziemlich schnell geschafft, mich so weit runter zu wirtschaften, dass ich mit Drogen und auch ohne Drogen nicht mehr leben konnte und wollte. Und dann 2005, am 19.04.2005 oder am 18.04. war mein Suizidversuch, durch den ich dann seit 19.04.2005 clean und trocken geworden bin. Ja, dann habe ich eine Therapie gemacht und wusste auch, ich kann nicht mehr zurück in diese Bank. Und dann hat sich für mich quasi so mein Leben in zwei wichtige Bausteine geteilt. Das eine war mein Studium der sozialen Arbeit, was ich auch teilweise so therapeutisch genutzt habe. Ich habe das ganze Studium auf Suchterkrankungen aufgebaut. Also bei Kindheits- und Jugendpädagogik habe ich quasi analysiert, wie Kinder sich entwickeln und so. Mhm. Und später eben auch bei Unterrichtsfächern wie Psychologie, Philosophie. Ich habe immer alles auf Sucht abgestellt und immer geguckt, wie wird mit Sucht in der Gesellschaft umgegangen. Und habe meine Bachelorarbeit auch geschrieben über ein Patenschaftsmodell für Kinder aus suchtbelasteten Familien. Und der zweite Weg, was so mein, oder der zweite Teil, was so mein Standbein im Leben wurde, war eben die Selbsthilfegemeinschaft. Ich bin zuerst zu Narcotics Anonymous gekommen und jetzt November 2019 nochmal zu den Anonymen Alkoholikern gewechselt, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich dort eine Sponsorin gefunden habe, die mir sehr zugesagt hat. Ansonsten sind es halt beides 12-Schritte-Gemeinschaften und auf dem Weg, also dazwischen ist natürlich noch viel passiert, ja, ganz viel Suchtverlagerung mit Essstörungen und all diesen Dingen. Also ich musste gefühlt einmal alles durchleben und nur für heute sehe ich das auch genau so. Ich musste das einmal alles durchleben, damit ich heute meine Arbeit so machen kann, wie ich meine Arbeit mache, mit den Erfahrungen, die ich hatte, um das weiterzugeben, was ich meinen Betreuten quasi zu geben habe, weil ich eben auch mit Menschen mit Suchterkrankungen arbeite. Nicht nur die Menschen, die ich betreue und begleite, haben sehr viele verschiedene Arten von Behinderungen, aber eben auch Suchterkrankungen. Ja. Und das ist für mich ganz, ganz wertvoll, meine eigenen Erfahrungen mit in die Arbeit mit einzubringen.
Ja, das ist toll. Das ist ja auch so ein bisschen so eine Bewegung, die ich in den letzten Jahren beobachtet habe, dass, ich sage jetzt mal unsere Generation, denn wir sind so circa im gleichen Alter, dass da viel mehr entstanden ist, dass die Menschen, die selber eine bewegte Vergangenheit oder eine bestimmte Betroffenheit, also damit konfrontiert waren und das mit Selbsthilfe überwunden, also mit Selbsthilfegruppen überwunden oder überwinden können, auch relativ oft dann beruflich aktiv werden. Diese Konsequenz vielleicht, wenn man so will, beobachte ich überwiegend in der jüngeren Generation. Und das ist irgendwie, bist du jetzt nochmal ein Beweis dafür, dass das passiert. Und vielen Dank erstmal für deine bewegende Geschichte, die du im Schnellverfahren quasi uns zur Verfügung stellst. Da wir ja den Schwerpunkt Einsamkeit haben, würde ich auch da nochmal gerne dich fragen, ob du vielleicht sogar in der Vorbereitung auf den Podcast vielleicht uns nochmal erzählen kannst, wie Einsamkeit für dich präsent war.
Ja, das war sehr bewegend. Also was mich vorhin sehr angesprochen hat, ist, was du beschrieben hast, dieser Unterschied zwischen der äußeren Einsamkeit und der inneren Einsamkeit. Und ich habe mal ein Zitat mitgebracht. Ich spiele das jetzt einfach mal vor, was ich irgendwann in der Zeit mal als Lied gehört habe. Und zwar ist das von Schiller, das Lied Einsamkeit. Das sind nur ein paar Sekunden.
Wenn dich alles verlassen hat, dann kommt das Alleinsein. Wenn du alles verlassen hast, dann kommt die Einsamkeit.
Also ich habe damals wahnsinnig große Schwierigkeiten mit Einsamkeit gehabt. Also es war eigentlich egal, ob ich allein war, im Sinne von in einem Raum alleine oder wo auch immer, oder ob ich in einer großen Gemeinschaft von Menschen war, ob ich mit meiner Familie zusammen war, ob ich mit Freunden unterwegs war. Ich habe mich immer einsam gefühlt. Dieses Gefühl habe ich eben früher mit Alkohol und Drogen betäubt, und als ich das dann aufgehört habe, war ich genau damit konfrontiert, mit diesen Einsamkeitsgefühlen. Für mich hatte das verschiedene Wege oder Instanzen, die ich für mich schaffen musste zu durchbrechen, damit das aufhören kann. Das eine war unter anderem, bin ich immer durchs Leben gerannt mit diesem keiner hat mich lieb, keiner hat mich lieb, keiner hat mich lieb Ding. Und meine Freunde, denen ich das halt auch erzählt habe, die haben dann gesagt, sag mal, Doreen, spinnst du? Guck doch mal hin, wie beliebt du bist. Also beliebt im Sinne von, wie viele Leute sich zu dir hingezogen fühlen oder wie viele Menschen Zeit mit dir verbringen wollen. Und ich habe aber gesagt, nee, keiner hat mich lieb, und ich konnte es auch nicht erklären. Und irgendwann war dann halt, ich weiß nicht mehr, ob das in einer Meditation war oder in einem Buch, was ich gelesen habe oder so, ich habe recht, keiner hat mich lieb. Warum? Weil ich mich niemandem ehrlich und offen gezeigt habe. Und das war halt ein Thema, weil ich halt Angst hatte. Wie ich also immer dieses, was denken die anderen über einen? Nee, das kann ich nicht von mir preisgeben oder so. Aber dadurch wusste ganz tief in mir eine Instanz, keiner liebt mich, weil ich mich niemandem zeige. Quasi alle lieben nur meine Maske, meine Fassade, die starke Doreen, die immer für alle da ist und so. Aber dieses kleine, verletzte auch vorhanden, es ist beides da. Ich bin natürlich auch eine starke Frau, aber ich habe eben auch Instanzen oder Teile in mir, die klein sind, zerbrechlich sind, Hilfe brauchen, Umarmung brauchen. Und die habe ich niemandem gezeigt, und dadurch konnte ich mich nie geliebt fühlen. Und dadurch war für mich eben auch dieser Punkt der Einsamkeit so scharf. Und dann musste ich üben. Ich musste einfach üben, mich zu trauen, mich anderen Menschen zu zeigen. Und dann hat sich auch nochmal die Spreu vom Weizen getrennt. Ja, also Menschen, die wirklich, wirklich auch diese Tiefe, also dieses nicht oberflächliche, sondern diese tiefe Beziehung mit mir führen wollten, und Menschen, denen das zu viel war, die dann gegangen sind. Und das war auch nochmal ein schmerzhafter Prozess, aber auch darauf zu vertrauen, dass das genau richtig ist, dass die Menschen bleiben, die wirklich gut für mich sind. Ne? Ja. Und so, du hattest es ja beschrieben, dass in deinem Podcast Menschen an so einer inneren Einsamkeit leiden, weil zu viele Menschen da sind. Und genau das glaube ich auch, dass man dann eben nicht deep, also nicht tiefe Beziehungen führen kann. Und ich glaube, dass man sich nur dann verbunden fühlen kann, wenn man wirklich in die Tiefe geht in einer Beziehung und nicht so oberflächlich in die Breite geht. Ja. Und natürlich habe ich ganz viele Menschen heute um mich rum, also wirklich viele alleine aufgrund der NA und AA-Gemeinschaft. Aber es gibt eben ein paar Frauen, also hauptsächlich Frauen, natürlich auch mein Mann und auch meine Familie, meine Schwester, aber hauptsächlich Frauen im Programm, mit denen ich eine ganz besonders tiefe Beziehung habe, die alles von mir wissen, denen ich alles erzählen würde. Und dadurch fühle ich mich einfach auch dann, übrigens, das ist so lustig, auch dann, wenn ich ganz alleine bin, fühle ich mich nicht mehr einsam.
Schön.
Total, ja.
Also könnte man sagen, dass du dich nicht mehr einsam fühlst oder bist du heute noch mit dem Thema Einsamkeit vielleicht sogar aufgrund der aktuellen Situation oder dergleichen konfrontiert? Also jetzt du persönlich, wir sprechen nachher nochmal im beruflichen Kontext.
Also ehrlich gesagt kann ich das gar nicht so genau beantworten, weil ich halt, ich bin ja jetzt verheiratet.
Ja.
Das heißt, ich bin tatsächlich nie mehr allein. Mhm. So, wenn ich allein sein will, dann muss ich mir das aktiv vornehmen. Mhm. Also zum Beispiel war mein Mann letzte Woche Freitag war er bei einem seiner besten Freunde zu Besuch, ganz spontan. Früher hat mich sowas in Panik versetzt. Früher habe ich ein Drama inszeniert, habe Streit angefangen, um zu verhindern, dass er geht. Und da habe ich mich auf einen Abend mit mir alleine gefreut. Mhm. Ja. Was ich manchmal merke, ist, dass ich es vergesse, mich zu verbinden. Also ich würde nicht sagen, dass ich mich einsam fühle, aber es gibt so Phasen, in denen ich mich so, sagen wir mal, so leicht deprimiert oder vielleicht sogar depressiv fühle, was ich derzeit wirklich der aktuellen Situation zuschreibe oder auch der Tatsache, dass ich bald meinen Kleingeburtstag habe, das passiert so alle Jahre wieder, aber auch einfach der Corona-Situation und auch bestehender Überforderungen manchmal in dem Bereich, so dass ich dann oft vergesse, mich zu verbinden. Und das sind dann Momente, wo dann nochmal so ein Einsamkeitsgefühl hochkommt, von wegen, immer muss ich alles alleine schaffen oder so. Wenn ich alles verlassen habe, dann kommt die Einsamkeit. Wenn ich meine Freundinnen verlasse, weil ich mich zurückziehe in mein inneres Drama oder in meine Konflikte, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich mich wieder einsam fühle. Aber wenn ich wieder nach draußen gehe, mich aktiv verbinde, zum Beispiel Frauen anrufe oder ins Meeting gehe oder eben mit meinem Mann rede oder wir spazieren gehen und sagen, du, ich muss mal, mir geht's nicht gut, ein bisschen mit dir reden über dieses Thema. Wenn ich mich verbinde, dann ist diese Einsamkeit nicht da. Aber sie kommt, schwappt immer mal wieder rüber, wenn ich vergesse, dass ich das entscheide. Ja, und nicht, dass ich... Naja, ich muss aktiv in Verbindung gehen.
Genau, du hast es jetzt auch mehrmals schon gesagt. Du rufst dann Frauen aus der Selbsthilfe überwiegend an oder auch. Könnte man also sagen, dass schon auch die Selbsthilfe, also Selbsthilfegruppen oder Gemeinschaften dir dabei helfen, eben dieses Einsamkeitsthema zu behandeln, will ich nicht sagen, damit umzugehen, ja, dass das schon ein großer Teil dazu beiträgt? Oder sagst du, weil du eben auch erwähnt hast, ja, meine Familie und mein Mann sind auch wichtig, würdest du sagen, dass du vielleicht durch die Selbsthilfegemeinschaften daran erinnert wirst, dich auch mit deinem Mann und Familie oder so zu verbinden?
Also ich würde das zu 100% der Selbsthilfe zuschreiben. Allein, dass ich heute überhaupt eine liebevolle, tragfähige Beziehung zu meinem Mann und zu meiner Familie, was meine ich mit Familie? Ich habe ja keine Kinder. Also innerhalb meiner Ehe und mit meiner Familie meine ich meine Eltern, meine Schwester, dass ich das überhaupt mit denen leben kann, habe ich der Selbsthilfe zu verdanken. Mhm. Weil ich war dazu nicht in der Lage. Also ich habe viele Beziehungen geführt, auch in den 16 Jahren, in denen ich jetzt clean und trocken bin. Und war nicht gut beziehungsfähig, weil ich halt einfach durch meine Ängste und was auch immer ich da so erlebt habe, also da wäre ich nicht von alleine, das hätte ich nicht von alleine geschafft. Mhm. Ich habe das mit Hilfe der Selbsthilfe des 12-Schritte-Programms geschafft. Und eben in den 12 Schritten habe ich gelernt, mich selbst besser kennenzulernen, eine höhere Macht, was auch immer ich darunter verstehe, die Kontrolle über mein Leben abzugeben und mein Leben danach auszurichten. Also ich frage mich morgens immer, wie sollte ich heute sein, damit ich Gott, was auch immer ich darunter verstehe, dienlich sein kann für die Menschen, an derer Seite er mich gestellt hat. Und das ist natürlich auch mein Mann. Mhm. Und das ist natürlich auch in Funktion als Tochter meinen Eltern und als Schwester meiner Schwester gegenüber oder eben auch meinen Betreuten gegenüber. Aber dieses Leben überhaupt so meistern zu können, wie ich es gerade tue, habe ich zu 100% der Selbsthilfegemeinschaft zu verdanken. Und deswegen sind es auch hauptsächlich Frauen im Programm, die ich anrufe. Denn wenn ich mich über meinen Mann beschwere und ich rufe eine Frau an, die nicht im Programm ist, dann höre ich nur, oh, du Arme, du hast recht und ja, und das stimmt und so. Aber wenn ich eine Frau im Programm anrufe, dann fragt die mich, wann hast du das letzte Mal gebetet? Warst du schon im Meeting? Mhm. Ja, also da kriege ich einfach, also natürlich hören die mir zu und ich fühle mich auch ernst genommen, aber es wird sofort eine Lösung gesucht und nicht im Programm und Drama und oh, du Arme und dödödö. Und ich fühle mich dann halt irgendwie... Das hilft mir nicht, das weiß ich heute und deswegen rufe ich halt, natürlich, ich habe auch Freundinnen außerhalb der Gemeinschaft, aber denen brauche ich dann nicht von so inneren Kämpfen zu erzählen, weil ich das nicht als konstruktiv empfinde, wenn ich dann da so Mitgefühl oder Mitleid bekomme. Es hilft mir nicht. Ich will ja raus aus diesem, aus diesem Drama. Also ich würde das für mich 100% der Selbsthilfe zuschreiben. Ja.
Okay.
Also ich habe natürlich auch in meinen Therapien viel gelernt. Aber was der große Unterschied zu meinen Therapien und der Selbsthilfegemeinschaft ist, ich bin halt ein sehr, sehr kopflastiger Mensch. Also ich kann 3 Millionen Bücher lesen und auch 3 Millionen Therapien machen. Ich verstehe alles sofort mit dem Kopf, aber ich kann es nicht in den Alltag bringen. Und das ist genau das, was ich in der Selbsthilfe gelernt habe, dass ich das, was ich lerne, dass ich Werkzeuge habe, die mir helfen, das mit meinem Heute zu verbinden. Mhm. Ja, also ja. Die 12-Schritte-Gemeinschaft ist auch nur für Heute-Programm und nicht irgendwie ein in 3-Wochen-Programm oder, sondern es ist ein, ich lebe heute und ich kann heute und zwar jeden Tag aufs Neue, sogar jeden Moment kann ich neu entscheiden, mein Verhalten zu verändern. Mhm. Und das ist was, was mir, ja, was ich in der Selbsthilfe gelernt habe. Mhm.
Toll. Nochmal kurz zum Verständnis auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil du das vorhin gesagt hast, wenn ich dann in meinem Drama bin oder meine Freundinnen können das nicht nachvollziehen. Ich glaube, dass das manchmal irreführend rüberkommen kann, weil es geht schon darum, die eigenen Gefühle zu fühlen, Raum dafür zu haben. Aber wenn man halt will, dass es einem besser geht, muss man dann auch wieder eine Entscheidung treffen, zu sagen, okay,
genau.
Jetzt gucke ich. Was aber nicht heißt, dass man die Gefühle nicht...
Nein, das im
nicht
Gegenteil. Da. Genau. Das ist sogar ganz wichtig.
Ja,
die Gefühle zu fühlen, ist, finde ich, sehr, sehr wichtig. Aber es ist halt auch manchmal so, dass einige Gefühle ja überrennen sozusagen. Und dann brauche ich einen geschützten Rahmen. Ja. Und das bietet mir halt einfach diese Gemeinschaft.
Ja.
Gefühle auf keinen Fall wegmachen, nein. Aber gut, dass du das nochmal sagst, ja. Das ist ja etwas, was ich auch lernen musste, ne? Meine Gefühle überhaupt erstens wahrzunehmen. Mhm. Aha. Ich bin jetzt eigentlich gerade traurig oder wütend und deswegen reagiere ich so, um dann eben zu gucken, was steht denn dahinter. Also ich habe gelernt, alles, was älter ist als 2 Minuten, ist alt. Mhm. Das heißt, es kommt irgendeine alte Geschichte immer mit rein, die eben jetzt mitschwingt und nur deshalb finde ich die Entscheidung meines Mannes doof oder was weiß ich, die Jugendamt-Mitarbeiterin oder meinen Betreuten oder so.
Ja.
Deswegen, also fühlen ist tatsächlich sehr, sehr wichtig und dann aber in die Lösung gehen und in die Verbindung gehen und mich getragen fühlen.
Ja.
Sehr wichtig.
Ja. Ja, ich finde, damit haben wir eine gute Überleitung geschaffen zu deinem beruflichen Kontext.
Ja.
Ja, wie am Anfang schon erwähnt, ich das auch total spannend finde, wie das wohl ist mit dir als Rechtsbetreuerin, die eben viel Erfahrung mit Einsamkeit hat, die eine eigene Geschichte mitbringt, die Selbsthilfeerfahrung hat, dann mit Klientinnen zusammenzuarbeiten, die im Grunde ja ähnliche Geschichten mitbringen wie du. Ja, vielleicht kannst du uns einfach mal ein bisschen aus dem Alltag berichten. So, das wäre schön.
Ja, also ich bin ein sehr großes Betreuungsbüro. Ich habe 150 betreute Personen und die sind tatsächlich alle so verschieden, dass es halt schwierig ist, so einzeln. Also ich kann jetzt nur rauspicken sozusagen. Ich kann nicht so allgemeine Sachen sagen. Was tatsächlich im Moment noch verschärft hinzukommt, ist das Thema Corona, weswegen viele Betreute, die vorher mit dem Thema vielleicht gar nicht so viel zu tun hatten, verschärft oder verstärkt damit zu tun haben. Ich betreue Menschen, die in Seniorenheimen wohnen. Ich glaube, das ist aus der Presse vielseitig bekannt, dass die eben Schwierigkeiten haben im Moment, weil sie in ihren Zimmern isoliert werden, weil ihre Angehörigen sie nicht besuchen dürfen. Und da habe ich tatsächlich auch regelmäßig in Telefonaten so eine Mischung aus natürlich Erleichterung. Wir werden hier beschützt, aber eben auch dieses Einsamkeit, nicht mal meine Familie darf mich besuchen, bis hin zu auch Menschen, die sagen, ich will so nicht mehr leben. Ja. Also ich glaube, dass das im Politischen ganz schön bedenklich ist, finde ich, weil diese sogenannten Kollateralschäden so nicht beachtet werden und die alten Menschen, die das betrifft, auch gar nicht gefragt werden. Also die sagen auch manchmal zu mir, naja, irgendwas muss ich ja sowieso irgendwann mal sterben. Warum nicht? Corona ist mir egal. Hauptsache, ich muss nicht so alleine hier sein. Ja, die jetzt auch, also es gibt auch unterschiedliche Vorgehensweisen. Ich habe eine Heimbewohnerin, die sagt, ey, ich bin jetzt geimpft, wir sind jetzt alle geimpft und wir dürfen jetzt wieder, hier gibt es wieder Programm. Ja, wir dürfen jetzt wieder auch gemeinsam, sie durften ja nicht mal ihre morgendlichen Sportroutinen oder das mit dem gemeinsamen Essen, also all diese Dinge haben sich dort verändert, sodass eben viele auch Corona-bedingt diese Themen haben. Bei geistig behinderten Menschen ist es so, da gibt es auch Selbsthilfe, was zum Beispiel auch die Lebenshilfe anbietet, was ich großartig finde, wo ich auch immer schaue, gibt es Gruppen, wo eine Anbindung möglich ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es schwierig ist, sie an, in Anführungszeichen, normale Selbsthilfegruppen anzubinden. Damit meine ich halt, wo Menschen ohne geistige Behinderung hingehen. aus dem einfachen Grund, weil ihnen häufig die Reflexionsfähigkeit fehlt. Also das, was ich vorhin beschrieben habe, dass ich festgestellt habe, dass ich selbst entschieden habe, mich zurückzuziehen oder dass ich quasi selbst etwas ändern kann, das fehlt bei meinen geistig Behinderten oft. Ich habe zum Beispiel einen mit einer massiven Essstörung, der möchte total gerne in die Sauna gehen, um dort Fett zu verlieren, abzunehmen. Und kann diesen Kontext, den ich versucht habe, ihm zu erklären, aufgrund meiner eigenen Erfahrung mit Essstörungen, dieser Hunger nach Liebe, ja, weil er ist selbst sehr isoliert, selbst gewählt, weil er wahnsinnig große soziale Ängste hat, also bis hin zu panischen, phobienartigen, also er hat noch nie ein Mädchen gehabt und so eine Dinge, aber ich schaffe es nicht, trotz meiner Erfahrung, ihm quasi so Handwerkzeuge an die Hand zu geben, die ihm die Möglichkeit geben, sein Essverhalten zu reflektieren. Das fehlt. Und deswegen war hier Selbsthilfe bisher noch nicht, also weil er auch in den Gruppen nicht funktioniert, noch nicht ein Konzept, was geholfen hat. Ich habe es versucht mit Therapie auf einer heilpädagogischen Art. Da gibt es einen Träger, der bietet das an, weil er eben auch eine Therapie auf dem in Anführungszeichen ersten Therapeutenmarkt nicht wahrnehmen konnte, weil er eben auch da, also da komme ich quasi auch so an meine Grenzen, bei Menschen mit geistiger Behinderung, da muss man, glaube ich, noch mehr akzeptieren, also ich sowieso, ist das nicht mein Leben, ne? Ich begleite die Menschen nur, ich kann sie nicht clean und trocken machen, ich kann nicht machen, dass sie ein anderes Leben für sich überhaupt vorstellen können, ich kann sie nur begleiten, ihnen Angebote machen. Aber ich habe auch viele Suchtkranke beispielsweise, die ich gerne auch in die Selbsthilfegruppen anbinde. Mhm. Viele können zum Beispiel mit meiner Lieblingsart der Selbsthilfegruppe, nämlich diese 12-Schritte-Gruppen, nichts anfangen, weil das Monologgruppen sind. Aber es gibt eben auch viele Dialoggruppen und auch geführte Gruppen, also wo eben auch Sozialarbeiter quasi dabei sind und die das Ganze steuern, wo sich viele meiner Betreuten wohler fühlen, weil sie sich dort irgendwie, da ist noch jemand, an den man sich wenden kann, der eine andere Instanz ist als nur Süchtige unter sich. Und dann ist das auch total in Ordnung. Ich finde Selbsthilfe wahnsinnig wertvoll. Also es gibt nicht umsonst so viele Angebote. Ja, was ich merke ist, dass es im Suchtbereich ganz viel Anerkennung für Selbsthilfe gibt. Aber es gibt ja eigentlich noch so viele andere Bereiche. Ich habe zum Beispiel oft schwer psychiatrisch erkrankte junge Menschen und mit derer Eltern arbeite ich auch und versuche sie zu motivieren, sich eine Selbsthilfegruppe zu suchen für betroffene Angehörige oder Eltern, also für Angehörige psychisch kranker Menschen. Und da ist halt diese Angst so groß, die Hemmung, dass ich das zum Beispiel bei einem Elternpaar bisher noch nicht schaffen konnte. Die leiden extrem und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass sie davon profitieren würden, zu sehen, dass sie nicht alleine sind. Aber bisher war meine eigene Erfahrung, ich gehe auch immer mit meinen eigenen Erfahrungen in die Arbeit, ich bin ganz offen, nicht nur hier im Podcast, hat noch nicht gereicht, um sie quasi zu motivieren. Gibt ja auch diesen Spruch, man geht es dir schlecht genug, um was zu ändern. Ja, und noch scheinen sie sich einigermaßen über Wasser zu halten. Also überhaupt die Akzeptanz von Selbsthilfegemeinschaften außerhalb von Sucht. Also ich habe auch zum Beispiel eine MS-Betroffene, die, wie ich finde, tollen Umgang hat mit ihrer Erkrankung, sich auch naturheilkundlich versucht, zusätzliche Unterstützung zu holen und so weiter. Aber mit Selbsthilfegruppe kann sie gar nichts anfangen. Da sagt sie dann sitzen da die ganzen jammernden Leute rum, mit denen ich gar nichts zu tun habe. Und so ist es ja gar nicht. Ja. Aber das ist ihre Vorstellung davon. Und ich kenne sie noch nicht so lange, deswegen kann ich da noch ein bisschen mit ihr in die Richtung arbeiten und so. Also es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, wie unterschiedlich Selbsthilfe wahrgenommen wird, auch von Betroffenen. Ja. Ich habe auch Rheumapatienten, ja, die ganz schlimm betroffen sind. Und ich weiß, dass es da auch Selbsthilfegemeinschaften gibt. Und die eine, die hat sich jetzt angeschlossen an die Rheuma-Liga, aber nur, weil sie dann dieses Schwimmangebot wahrnehmen kann und nicht, weil sie irgendwie Interesse an Austausch mit anderen Betroffenen hat.
Gut, aber das kann ja passieren.
Das ist total in Ordnung, Gottes Willen. Ja. Also ich will nur sagen, dass ich die Erfahrung habe, dass halt außerhalb von Sucht im Allgemeinen die Akzeptanz von Selbsthilfegruppen im Bereich meiner Arbeit bisher leider sehr wenig ist. Mhm. Ja. Ich habe jetzt eine Betroffene, die hat wahnsinnig viele Ängste und deswegen will sie das mit mir zusammen machen. Aber da habe ich eben das Thema mit OA, Overeaters Anonymous, angesprochen, weil sie auch eine massive Essstörung hat und definitiv damit aufhören möchte, was auch immer sie macht. Ja, sie hat verschiedene, also unspezifische Essstörungen, also verschiedene schwierige Umgangsformen mit Essen. Und sie hat mich halt aktiv darum gebeten. Und jetzt müssen wir halt erstmal Zoom auf ihrem Handy installieren und diese Dinge tun. Und dann schaue ich mal, dass ich ihr da helfen kann, dass ich sie mit anbinde. Und ob sie dann da bleibt, ist ihre Entscheidung. Ja. Ne? Das muss ich dann abwarten.
Ja, wow. Das heißt, so wie du es mir gerade berichtet hast, hat auch die Selbsthilfe immer wieder, spielt eine Rolle. Das freut mich natürlich total zu hören. Es macht total Sinn, gerade mit diesen Anfragen an die Selbsthilfe-Kontaktstellen ranzutreten. Vielleicht hast du es auch schon mal gemacht, weil da gibt's
okay. Also die Selbsthilfe-Kontaktstelle ist für mich quasi, also so rein als Professionelle, die Hauptansprechperson oder der Hauptansprechpartner für Selbsthilfe, mit dem ich mich nicht auskenne.
Ja. Ja.
Weil das sind dann die Profis, die mir da weiterhelfen können.
Okay. Genau. Weil viele Menschen wissen das tatsächlich nicht, wobei ich jetzt da ehrlich gesagt davon ausgegangen bin, dass du das weißt. Das ist tatsächlich eine oft gestellte Frage im Alltag von Selbsthilfe-Kontaktstellen oder von Menschen, die in der Selbsthilfe arbeiten, dass die, die auf der Suche sind, erstmal gar nicht so richtig wissen, wo kann ich das überhaupt finden. Mhm. In unserem Alltag, in unserem Kontext, ja klar, Kontaktstelle, aber da draußen, will ich mal sagen, ist es tatsächlich gar nicht so selbstverständlich, dass man weiß, an wen man sich wendet. Ja, das hört sich nach sehr vielfältiger Tätigkeit an, die du da täglich bewerkstelligst, wenn man so will. Du hattest vorhin nochmal gesagt, als wir über deine Familie und über deinen Mann gesprochen haben, dass du dich morgens fragst, wie du, also du hast es genannt, für Gott nützlich sein kann oder mit Gott oder wie auch immer. Fragst du dich das auch bei deinen Betreuten? Und in dem Kontext auch vielleicht nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was genau machst du als rechtliche Betreuerin? Mhm. Vielleicht können wir das auch nochmal definieren. Also quasi zwei Fragen, die ich dir jetzt gestellt habe, vielleicht... Weiß nicht, welche du zuerst beantworten möchtest.
Also das geht ja Hand in Hand. Also rechtliche Betreuung gibt es verschiedene Aufgabenkreise, die vom Gericht quasi, das ist ein Gerichtsverfahren, also ich bin rechtlich vom Gericht bestellte Betreuerin. Und das Verfahren sieht halt vor, dass man prüft, in welchen Aufgabenbereichen braucht ein Mensch Unterstützung. Und da gibt es halt die Gesundheitssorge, Vermögenssorge, Wohnungsangelegenheiten, Vertretung vor Behörden, Einrichtungen und Gerichten, Postangelegenheiten, so, das sind so die Klassiker, Gesundheitssorge. Also was ich gerade zum Beispiel jetzt aktuell ganz viel habe, ist Impftermine für Betroffene zu organisieren, die jetzt zum Impfen eingeladen werden. Aber eben alle Anträge, die man sich vorstellen kann, so egal ob Jobcenter, Grundsicherung, Erwerbsminderungsrente, Altersrente, wenn es soweit ist. Ich organisiere, wie sie wohnen. Wenn sie halt alleine wohnen und umziehen wollen, dann unterstütze ich sie dabei, eine Wohnung zu finden. Viele wohnen behinderungsbedingt in Heimeinrichtungen oder in Wohngruppen, Wohngemeinschaften. Unterstütze dann da mit der Kommunikation, wenn es Konflikte gibt oder so. Also jetzt nicht diese inneren Konflikte zwischen Bewohnern, sondern eher die Konflikte zwischen Einrichtungen und meinen Betreuten. Also sprich, dass ich da regulierend versuche, drauf einzuwirken oder... Was weiß ich, es gibt einen Wasserschaden in der und ich muss das mit der Hausverwaltung klären, wenn sie das nicht alleine können. Also das A und O ist immer Erforderlichkeitsprinzip. Das heißt, wenn es meine Betreuten alleine können, sollen sie es bitte auch alleine tun.
Ja.
Dann der nächste Schritt wäre Unterstützung. Wenn sie es nicht alleine tun, kann ich es mit ihnen gemeinsam tun. Und erst der letzte Schritt, wenn sie auch das nicht können, ist, dass ich es quasi stellvertretend tue, dass ich es also für sie tue. Also meine Unterschrift ist genauso rechtsverbindlich wie die Unterschrift des Betreuten selbst. Genau, und deswegen habe ich eine ganze Menge Macht, in Anführungszeichen Macht, oder eigentlich kann man die Anführungszeichen weglassen. Deswegen ist es auch ein Gerichtsverfahren und das Gericht überprüft meine Arbeit. Und es gibt halt den Grundsatz, dass ich immer nach dem Wunsch und dem Wohl einer betreuten Person handeln muss.
Ja.
Und bei Wunsch gibt es halt zwei Grenzen, nämlich Selbst- und Fremdgefährdung. Und ich habe schon lange aufgehört, es überhaupt zu versuchen, zu wissen, was für 150 Leute gut ist.
Mhm.
Aber wie könnte ich das wissen? Und deswegen finde ich dieses 12-Schritte-Programm auch hinsichtlich meiner Verbindung zu Gott, was auch immer ich da mit meine, so wichtig, weil die haben auch alle eine höhere Macht.
Mhm.
Ja? Und ich versuche mich, also ich denke manchmal nicht dran, aber sehr, sehr oft gelingt mir das gut, dass ich mich vor jedem Termin irgendwie verbinde, so wie eine Mini-Meditation, selbst wenn ich nur mal kurz aufs Klo gehe und so einmal in mich lausche, um eben zu sagen, okay Gott, was auch immer du deinem Schützling sagen willst, du darfst es durch mich tun. Also wie mich so für so einen Kanal zu öffnen. Ich beschreibe das auch manchmal so, wenn ich Berichte schreibe. Plötzlich in einem Termin mit einem neuen Betreuten habe ich angefangen, den über Psychoonkologie zu beraten. Als ich fertig war, habe ich erstmal gegoogelt, was das heißt. Weil ich weiß manchmal nicht, was ich da so laber, in Anführungszeichen. Und das, also es gibt's ja wirklich, ja. Woher ich das weiß, kann ich dir aber nicht beschreiben. Das war einfach wie gesagt, ich lasse es durch mich durchrauschen und Gott oder was auch immer da durch mich spricht, mich benutzt. So fühlt sich das an. Genau, und das tue ich sehr wohl auch für meine Betreuten. Oder eigentlich könnte ich sogar andersrum sagen, habe ich damit angefangen, das für meine Betreuten zu machen, weil ich eben mich, wenn ich es gemacht habe, ganz oft überfordert gefühlt habe. Mhm. Ja, weil da einfach, also das Leben, ja, das passiert einfach. Und die Menschen, die ich betreue, denen passieren so schreckliche Sachen, ja. Also meine eine Betreute, die ist zweimal in der Psychose aus dem Fenster gesprungen, aus dem dritten, vierten Stock, also ist mit Hochparterre, deswegen Definition nicht ganz klar. Und die hat es beide Male überlebt und beim ersten Mal hat sie ihren linken Arm verloren und seit dem zweiten Mal sitzt sie im Rollstuhl. Ich kann da gar nicht anders, als zu glauben, dass was auch immer sie daraus lernen soll, das ist ihr Weg und ich kann ihr das nicht abnehmen und ich kann auch nicht, wenn sie jetzt, ist sie wieder in der Psychose und lehnt die Medikamente ab und so weiter, jetzt wohnen sie nur zum Glück parterre. Aber ich will damit sagen, ich kann nicht machen. Ich kann sie nicht retten. Ich kann niemanden retten. Aber ich kann sie unterstützen und begleiten und halt schauen, dass man halt guckt, gut, was ist jetzt die geeignete Einrichtung für sie oder so. Ne? Und auch darauf zu vertrauen, dass wenn etwas nicht klappt, weil das kommt ja auch vor, ja. Dass ich halt Anträge stelle und die werden abgelehnt und ich mache einen Widerspruch und die werden wieder abgelehnt und ich klage und verliere auch das Sozialgerichtsverfahren, dann zu sagen, okay, das ist vielleicht nicht derer Weg sozusagen und ich muss nochmal schauen, welcher könnte es dann sein. Mhm. Also insofern brauche ich diese Verbindung da, um auch eine gute Arbeit machen zu können und auch ein gutes Gefühl zu meiner Arbeit haben zu können, ohne das Gefühl zu haben, ich bin überfordert und überlastet. Ja. Das finde ich einen wichtigen Baustein.
Ja. Gerade bei 150 Personen, also während du mir das eben so erzählt hast, habe ich natürlich schon überlegt, wow, wie geht das?
Ja, mit Mitarbeitern. Sonst mit ging Mitarbeiter. Das ja nicht. Aber ja, ja. Ich hab Mitarbeiter, auch eine Auszubildende. Also ich bin gut aufgestellt. Mhm. Die nehmen mir viele administrative Dinge ab, so wie Post beantworten, Telefondienst, die Jahresrechnungslegung. Ich muss ja auch über derer Konten. Also ich verfüge über die Konten meiner Betreuten und muss quasi den Nachweis führen, was ich mit den Geldern gemacht habe. Ne? Mhm. Und das wird mir von meinen Mitarbeitern abgenommen und ich kann mich halt wirklich auf die Kommunikation mit meinen Betreuten, mit den dazugehörigen Einrichtungen und so weiter konzentrieren, dass da halt alles gut läuft. Ja.
Und wie lange machst du das schon?
Seit 2010, genau. Und ich glaube, das wäre auch mit nur 10 Betreuten so. Ich kenne das halt viel aus dem Studium der sozialen Arbeit, dass junge SozialarbeiterInnen ganz oft betroffen sind von dem, was andere Menschen erleben. Und das würde meinen Betreuten ja nicht weiterhelfen.
Ja.
Ja, sondern die brauchen jemanden, der anpackt und mit denen gemeinsam Lösungen sucht und gemeinsam schaut, wie gehen wir jetzt mit der Situation um.
Ja. So ein bisschen wie in der Selbsthilfe, oder?
Ja, genau. Ja, Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. Ne? Empowerment. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Konzept.
Was ja auch tatsächlich gar nicht so viel Raum im Studium bekommt. Ich studiere ja auch, wie alle wissen, soziale Arbeit jetzt am Ende angekommen fast. Was du gerade beschreibst, dieses Betroffensein von dem Schicksal der zukünftigen Klientinnen, das kriegt wenig Raum im Studium. Da sollte viel mehr, vielleicht sogar Werkzeuge an die Hand gegeben werden. Könnte auch tatsächlich auch eine Selbsthilfegruppe sein. Man könnte auch. Es war tatsächlich auch in den 70er, 80er Jahren in Deutschland so, als die Selbsthilfebewegung so losging, dass die ersten Selbsthilfegruppen, unabhängig jetzt von den 12-Schritte-Gruppen, tatsächlich Studenten und Studentinnen waren, die sich in der Uni zusammengetan haben, um sich auszutauschen und dann festgestellt haben, wow, das hilft ja total.
Aber heute nennt man das doch Supervision, oder?
Ja, da wäre aber wieder eine externe Kraft dabei.
Da ist noch
jemand
bei. Genau, aber wir machen das oft, also weil ich manchmal auch nicht weiter weiß. Wir sind ja 3 Kollegen. Ich habe ja eine Bürogemeinschaft mit 2 Kolleginnen und wir setzen uns manchmal zusammen und machen einfach auch eine Fallbesprechung und überlegen, sag mal, wie können wir hier vorgehen? Und manchmal ist es tatsächlich auch einfach nur das, dass man darüber reden kann, was die so erleben und wie ich emotional darauf reagiere. Ja. Also es wäre ja mehr als gelogen, wenn ich behaupten würde, dass mich das kalt lässt.
Ja.
Also eine Betreute von mir hat jetzt gerade vor 2 Wochen im 5. Monat ihr Baby verloren. Mhm. Ich selber zum Beispiel habe einen unerfüllten Kinderwunsch. Mhm. Ja, und die hat furchtbar geweint am Telefon und ich habe auch mitgeweint und habe dann auch zu ihr gesagt, es tut mir leid, dass ich gerade so wenig hilfreich für dich sein kann, als dir einfach zu sagen, es tut mir wahnsinnig leid, was du gerade erleben musst. Und trotzdem mit meinen Emotionen dabei zu sein, mit ihr zu weinen, ja, und aber nicht so zu tun, als ob mich das irgendwie kalt lassen würde, ja, weil das ist einfach nicht wahr. Ja. Und das würde mich eher wieder in dieses alte Muster reinbringen, dass ich mich nicht zeige und oberflächliche Beziehungen führe und dann wieder zurückgehe in die Einsamkeit. Mhm. Und einfach dieses, was das mit mir macht, wenn jemand anders das so erlebt, wie sehr ich da mitfühle, egal was passiert. Ja. Auch eine andere Betreute von mir ist gestorben und keiner wusste warum. Und die Kripo hat mich angerufen und ich habe mich gefragt, hätte ich irgendwas machen müssen, hätte ich was merken müssen, hätte ich öfter mit ihr so, ne? Also das sind ja Dinge, die machen was mit mir. Und dass sie gestorben ist, ist die eine Seite, ne? Das ist so, und aber was da dran hängt, was jetzt emotional mit mir dann passiert, ist die andere Seite. Und dafür brauche ich diesen Austausch. Und das ist Selbsthilfe. Ja. Ja? Also ich helfe mir selbst, indem ich mich mit anderen Menschen verbinde, darüber offen rede.
Ja. Offen ist der entscheidende Punkt. Offen, ja. Genau. Wir hatten ja auch zu Beginn gesagt, dass wir ein bisschen schauen wollen, wo begegnet dir das Thema Einsamkeit mit deinen Klienten und Klientinnen und wie hilfst du sogar deinen Klienten und Klientinnen damit umzugehen?
Genau, also Selbsthilfe, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, ist nicht jeder Frau, ist jedermanns Weg in meiner Arbeit. Genau, also was jetzt halt gerade aktuell oft ist, dass ich halt versuche, zum Beispiel über diese einschlägigen Apps, Zoom, Telegram und so weiter. Also gerade, ich arbeite auch viel mit gehörlosen Menschen, dass die halt quasi sich da verbinden können untereinander. Und wenn sie die technischen Voraussetzungen nicht haben, dass ich mit ihnen schaue, wie können sie sich mit den Freunden, die sie gerade nicht treffen dürfen, dass sie halt einfach andere technische Wege haben, um sich zu verbinden. Oder zum Beispiel jetzt eine Betreute, ich habe in der Zeit, wo wir jetzt hier sitzen, von ihr 17 neue E-Mails bekommen, hat ein Computer bekommen, weil sie eben auch genau das wollte. Und sie übt jetzt gerade E-Mails schreiben und das übt sie, indem sie mir schreibt. Also um sich halt zu verbinden auf einer anderen Ebene. Ne? Das ist halt etwas, wo ich unterstützen kann. Viele, die alleine leben, haben jetzt nämlich genau das Problem, dass sie sich eben nicht verbunden fühlen. Mhm. Und deswegen auch mit mir dürfen sie nicht in der gleichen Form Kontakt haben, wie sie es gewohnt waren. Ich muss auch aufpassen, dass ich nicht zu viele Personen gleichzeitig im Büro habe. Ja. Wir reden dann darüber, ja, und gucken, welche Freunde gibt es, die sie vielleicht nutzen können, wenn sie die Eltern nicht besuchen können. Wie können sie dann in Kontakt treten mit Alternativen, wie zum Beispiel diesen Apps und so weiter. Mhm. Aber jetzt gerade zu Corona-Zeiten ist Einsamkeit echt wirklich ein intensives Thema. Mhm. Ja. Deswegen, ich bin so froh, dass ich meinen Mann habe. Es gibt eben auch ja wahnsinnig viele, die keine Beziehung leben und auch nicht wollen. Das ist auch in Ordnung. Ja? Warum sollte man jetzt einfach nur deswegen, damit man nicht... Wir haben ja gesagt, Einsamkeit und Alleinsein, großer Unterschied.
Ja.
Das ist gar nicht so einfach darzustellen. Ne? Also das ist manchmal auch einfach nur zuhören und Verständnis zeigen dafür, dass sie halt sich so fühlen, wie sie sich fühlen und zu sagen, dass es normal ist und dass es wieder besser wird und die Zeiten wieder andere werden und so Verständnis zeigen.
Ja, dann kann man sagen, dass du echt einen großen Teil dazu beiträgst, ja, dass sich vielleicht der oder die ein oder andere nicht mehr ganz so einsam fühlt, einfach dadurch, dass sie mit dir sprechen.
Ja, das hoffe ich immer. Aber ich habe zum Beispiel auch Betroffene, die sehr verschieden damit umgehen. Ich habe zum Beispiel gerade einen Betreuten, dem geht es richtig schlecht und sein Konsumverhalten ist halt leider auch sehr destruktiv. Also er trinkt hauptsächlich Alkohol in so Situationen. Und ich habe gerade das Gefühl, der fährt sein Leben mit Anlauf gegen die Wand. Also er ist ja den ganzen Tag zu Hause, wie viele andere auch. Ja. Sodass halt einfach auch dieses gegenseitige Rücksicht nehmen im Moment innerhalb von so Wohnhäusern wie dem nochmal verstärkt wichtig ist. Und er braucht aber seine Musik. Ja. Und dann hört er ganz laut Musik. Und dann gibt es Menschen, die in dem Haus aber Homeoffice machen müssen und sich dann nicht konzentrieren können. Oder das bei Zoom oder so störend ist. Und dann gibt es Beschwerden bei der Polizei und Lärm und bei der Hausverwaltung mit schon erste, zweite, dritte Abmahnung und das nächste wird die Wohnungskündigung sein. Und also er ist da absolut beratungsresistent aufgrund seines inneren Schmerzes. Ja, er ist ja nicht so, dass er das mit Absicht macht. Er hört manchmal auch Musik über Kopfhörer und dann singt er aber mit, was ja auch nicht sonderlich anders ist jedenfalls. Ich fühle mich gerade hilflos ihm gegenüber und er ist eben auch, er beschreibt auch immer wieder, wie furchtbar einsam er ist und dass das quasi ja seine Reaktion darauf ist, aber sämtliche Hilfsangebote, ich kann ja immer nur Angebote machen, ja, die kann er halt leider im Moment noch nicht annehmen und deswegen passiert dann eben auch sowas, dass Menschen, obwohl ich sie begleite, sie unterstütze, trotzdem vielleicht ihre Wohnung verlieren. Mhm. Das ist natürlich ja ganz furchtbar, vor allem in der aktuellen Wohnungsmarktlage in Berlin. Das ist, was ich meine mit, ich kann sie eben nicht retten. Ja. Ich kann sie nur begleiten, unterstützen und
Angebote machen.
Genau.
Bin ich gar nicht so richtig darauf eingegangen, auf deine Betreute, die dir jetzt schon 17 Mails geschrieben hat. Mhm. Das ist ja total süß. Das wahrscheinlich hat sich für sie jetzt eine komplett neue Welt eröffnet.
Richtig, ja. Sie ist auch geistig behindert und ihre E-Mails sind eben eher einfach strukturiert und auch nur sehr, sehr kurz, aber auf jeden Fall süß. Also jetzt schreibt sie zum Beispiel, wie geht es dir? Wie war Urlaub Ostern? Viele Danke, Schrötter. Süß, ja, also das ist nur ein Beispiel gewesen.
Ja.
Genau. Ich werde dann mal nachher in Ruhe schauen, was da jetzt noch alles, und vor allem, ob es eben nur Beziehungsangebote sind oder auch inhaltliche Sachen,
die sie wissen möchte. Ja, Doreen, wir sind schon fast am Ende angelangt. Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit immer vergeht, aber mit dir ganz besonders. Ich könnte mit dir auf jeden Fall mindestens noch 2 oder vielleicht sogar 3 Stunden zusammensitzen und sprechen. Ich möchte dich aber auch nochmal fragen, nochmal zurück zur Selbsthilfe. Du hast es vorhin auch ab und zu schon auch erwähnt, so, aber trotzdem vielleicht nochmal am Ende. Was begeistert dich so an Selbsthilfe, an Selbsthilfegruppen?
Ganz viel eigentlich, aber die Hauptpunkte sind, mich mit Gleichgesinnten zu verbinden und auf mich selbst, gleichzeitig auf mich selbst zurückgeworfen zu werden. Mhm. Und damit meine ich so die Selbstverantwortung.
Ja.
Also niemand ist da. Also ich gehe nicht zum Arzt und der sagt mir, was ich machen soll, oder zum Therapeuten, und oder der Arzt gibt mir eine Tablette und ich werfe was ein oder probiere halt quasi mit Wirkung von außen, so nach dem Motto, hier bin ich, mach mich gesund.
Ja.
Sondern es ist eben die Verantwortung, die ich für mich selbst übernehme, dass ich einen geschützten Rahmen habe, in dem ich mich kennenlernen kann, selbst kennenlernen kann, mit Werkzeugen, die mir angeboten zur Verfügung gestellt werden, die mir beigebracht werden. Also es ist ja wie so eine riesen Werkzeugkiste, die ich von dem 12-Schritte-Programm gelernt und mitgenommen habe, um quasi damit raus in die Welt zu gehen. Also dann auch wieder dieses, also ich bin ja nicht nur in meiner Selbsthilfegruppe Glocke, sondern ich nehme ja diese Werkzeuge mit. Ich durfte das in kleinem Rahmen üben, ja, bei Konflikten innerhalb von der Gemeinschaft oder so, und bin dann rausgegangen in die Welt und versuche jetzt diese Werkzeuge anzuwenden, auch auf Konflikte, die eben zum Beispiel mit eben Kollegen oder mit Mitarbeitern oder mit Betreuten oder eben mit Freunden außerhalb des Programms, weil es ist ja nun mal das normale Leben, ja, dass auch mal Konflikte entstehen, auch vor allem innere Konflikte, immer wieder meine Verantwortung, was habe ich damit zu tun, dass ich den gerade vielleicht nicht mag oder so. Also diese Kombination aus mich verbinden, nicht alleine sein, auch an mithilfe der anderen lernen. Also ich muss ja nicht die Fehler der anderen selber machen. Mhm. Ich kann ja auch anhand der Fehler anderer Menschen lernen innerhalb der Selbsthilfegemeinschaft und gleichzeitig aber eben mich selbst kennenlernen, Selbstverantwortung übernehmen. Ja, und dadurch auch wirklich, wirklich, wirklich gesund werden.
Ja, und gibt es etwas, was du der Berliner Selbsthilfe mit auf den Weg geben wollen würdest?
Das musst du, glaube ich, nochmal spezifizieren, was du meinst mit Berliner Selbsthilfe.
Also die Selbsthilfewelt ist ja sehr speziell organisiert. Mhm. Also bundesweit betrachtet ist die Selbsthilfesituation eine andere als in Berlin. Mhm. Gut, jetzt müsste man natürlich davon ausgehen, dass du dich mit der bundesweiten Selbsthilfe vielleicht ein bisschen auskennst. Ja. Aber ich habe ja viele Gäste hier, die aus verschiedenen Kontexten der Selbsthilfe kommen. Und ich finde es immer ganz spannend, gerade weil man sich mit Selbsthilfe befasst. Man hat immer, finde ich, eine gute Haltung zu der Selbsthilfe generell. Und es gibt immer etwas, was man vielleicht besser oder anders machen könnte oder was man vielleicht gerne so sagen wollen würde, sowas wie, mach weiter so oder ich finde alles gut, so speziell auf den Berliner Raum bezogen. Mhm. So, ich weiß nicht, ob es jetzt eher deutlich geworden ist.
Ja. Also was ich halt oft das Gefühl habe, ist, dass so die Präsenz fehlt. Mhm. Also dass halt viele betroffene Menschen aus Gründen, die mir nicht ganz klar sind, weil für mich Selbsthilfe so selbstverständlich ist, gar nicht wissen, dass es sowas gibt. Und ich weiß auch nicht, wie man damit umgehen könnte. Und da wäre ich auch, glaube ich, die falsche Ansprechperson. Aber ich würde mir halt wünschen, dass es einfach präsenter ist für betroffene Menschen, egal welchen. Also Sucht, glaube ich, ist, wie gesagt, da ist das so normal im Suchtbereich. Da gibt es Selbsthilfegruppen, ja, das wird dir in jeder Therapie gesagt, ja, dass du lieber in Selbsthilfegruppen gehen solltest. In den Kliniken werden Selbsthilfegruppen vorgestellt und so weiter. Da ist das irgendwie so präsent. Aber in vielen anderen Bereichen habe ich eben das Gefühl, gar nicht so sehr. Und ich weiß nicht, ob das an Selbstbewusstsein liegt oder daran, dass die Menschen so unter sich sein wollen. Ich weiß es nicht. Also mein Wunsch wäre, dass das einfach viel normaler wird. Ja. In allen Bereichen, in denen es Selbsthilfe gibt, dass die Menschen, die betroffen sind, einfach auch, und dafür müssen wir uns, glaube ich, auch innerhalb der Selbsthilfe stark machen, weil die Tatsache, dass NA, AA und auch ganz viele Dialoggruppen in den Kliniken vorgestellt werden, liegt daran, dass wir als Selbsthilfegemeinschaft in die Kliniken gehen und sagen, hey, dürfen wir unsere Selbsthilfegemeinschaft hier vorstellen, weil das ist so wichtig, wir wollen die noch leidenden Süchtigen erreichen. Weiß nicht, ob das gemacht wird, aber ich würde mir das eben auch für andere Bereiche wahnsinnig doll wünschen, dass die Selbsthilfegemeinschaften dahin gehen, wo Betroffene sind und sich vorstellen, damit es einfach viel selbstverständlicher, viel normaler wird, dass alle Menschen, die in irgendeiner Form betroffen sind und wo Selbsthilfe helfen könnte, auch davon wissen, dass es das gibt. Ja. Das würde ich mir sehr wünschen.
Ja. Passiert zum Teil auch schon, aber das sehe ich genau wie du. Da könnte auf jeden Fall noch ein bisschen mehr passieren. Und passiert auch, ich weiß, gerade bei der jüngeren Generation, dass das sehr viel mitgedacht wird und also erste Steps auch gemacht werden, gerade im super. Bereich Essstörungen, hier in Berlin auch. Ja, auf jeden Fall ein gutes Statement und da gehe ich total mit. Ja, zum Schluss frage ich ja immer noch unsere Gästinnen und Gäste nach einer Buchempfehlung, einer Veranstaltung oder einem Film, was dich ganz besonders bewegt hat. Also es muss jetzt nicht unbedingt ein Buch sein, was dich total an Selbsthilfe erinnert, sondern jeder hat ja immer mal wieder, ich weiß, du liest unheimlich viel, aber deswegen bin ich ganz gespannt, was du empfehlen wirst. Aber es gibt ja viele, die irgendwie mal eine Veranstaltung besucht haben oder einen Film gesehen haben, der einfach total viel bewegt hat. Ja. Und nach diesen Büchern, Veranstaltungen, Filmen bin ich natürlich auf der Suche und jetzt ist deine Zeit gekommen, uns deine Empfehlung mitzuteilen.
Wir haben ja vorher darüber kurz gesprochen, beziehungsweise du hast mir Informationen geschickt und ganz unten habe ich das gelesen und ich dachte, oh Gott, ich brauche immer keine Vorbereitung, aber da war ich total überfordert, eben weil ich so viel, und dann stand ich gestern noch vor meinem, abends noch vor meinem Bücherregal und habe halt überlegt, was spricht mich, was springt mich an, und das Buch, was ich mitgebracht habe tatsächlich, was ich liebe und was ich jetzt auch schon gefühlte 7 Milliarden Mal verschenkt habe, was ich dir im Übrigen heute auch gerne schenken möchte, ist The Four Agreement. Und das ist von Don Miguel Ruiz. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber auf jeden Fall ist es ein Schamane und da geht es halt um die Weisheit der Tolteken. Ja, das sind halt 4, also es gibt es auch in Deutsch, aber ich weiß, dass du gut auch Englisch lesen kannst und es ist auch einfaches Englisch. Mein Englisch ist ja nicht so perfekt, aber für mich hat das absolut gereicht. Es gibt übrigens auch noch das 5. Versprechen, in Deutsch heißt es die 4 Versprechen. Genau, und die sind halt so einfach, dass es halt auch gut möglich ist, sie im täglichen Leben anzuwenden. Und das ist halt be impeccable with your words, also dass man quasi seine Worte bewusst wählen sollte, und zwar sowohl die Worte, die ich nach außen bringe, als auch wie ich mit mir selber spreche. Ja, also das ist ganz wichtig, und das wird dann halt auch total schön erklärt, und was wir quasi machen, was auch dazu führt, dass wir uns schlecht fühlen, wie wir mit uns selber umgehen. Dann don't take anything personally, also nichts persönlich nehmen. Yeah. Und auch warum das so wichtig ist, also auch, dass wir halt eigentlich ja nur ein Spiegel sind. Ja, wir sind der Spiegel für andere und andere sind der Spiegel für uns. Das wird ganz wunderbar erklärt. Don't make assumptions, also keine Annahmen machen, also nicht davon ausgehen, dass, ach, der mag mich ja eh nicht oder sondern in den Dialog gehen, und always do your best ist das 4. und dabei aber auch annehmen, dass mein Bestes jeden Tag anders ist. Ja, wenn ich einen schweren Migräneanfall habe, dann ist es vielleicht das Beste, dass ich es geschafft habe, zum Kotzen auf Toilette zu gehen und nicht ins Unternehmensbett zu gehen. Ja. Und wenn ich mich halt total fit fühle, dann ist mein Bestes natürlich was ganz, ganz anderes. Ja. Und mir hat dieses Buch ganz viel inneren Frieden gegeben, und deswegen wollte ich das gerne empfehlen. Das ist nur ein ganz kleines, süßes Buch, aber mit sehr, sehr viel Power, sehr viel Kraft, und deswegen will ich dir das heute mitbringen.
Vielen Dank, das ist ja wunderbar. Ich hatte das Buch sogar auch schon mal in der Hand.
Ah.
Und aus irgendeinem Grund ist es nicht in meiner Hand geblieben, aber jetzt ist es zu mir gekommen.
Und ja, manchmal braucht es halt mehr als einmal.
Ja.
Ich hatte meine Bücher auch schon ewig im Regal und man hat sie nie gelesen.
Ja, das stimmt.
Und dann haut es einem nochmal an der anderen Ecke das Buch um die Ohren und dann weiß man, nee, danke, ich Ja. Lass mal endlich mal aus dem Schrank nehmen.
Ja, super. Vielen Dank. Das werde ich natürlich mir zu Herzen nehmen und durchlesen. Genau, auch wenn es für mich eine Herausforderung trotzdem ist mit dem Englisch, aber ich sehe schon nicht viele Wörter auf einer Seite perfekt.
Ja, es ist wirklich einfaches Englisch, also sonst hätte ich es auch nicht gekonnt. Ja. Und ich finde Deutsch deshalb nicht so ansprechend, weil es mich sieht. Ja. Und hier ist es halt sehr viel persönlicher, warum auch immer die Übersetzung so unpersönlich übersetzt wurde. Aber es ist wirklich schön, so einfaches Englisch.
Vielen Dank, ganz herzlichen Dank und die Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr kriegt es natürlich in die Shownotes. Ihr habt natürlich im Moment gerade nicht so ein Glück wie ich und habt das Buch in der Hand, aber ihr könnt ja auch dafür sorgen, dass ihr es dann bald in der Hand habt. Doreen, ganz herzlichen Dank für deine Offenheit und für die vielen Eindrücke, die du zum einen einfach aus deinem Leben, aus deinem Arbeitsleben uns geschenkt hast. Mhm. Und ja, vielleicht ergibt sich es ja auch nochmal, dass wir nochmal eine Folge zusammen machen können.
Sehr gerne.
Wer weiß. Und ja, vielen Dank. Gibt es etwas, was du ganz zum Schluss noch sagen möchtest, loswerden möchtest?
Ja, ich wollte mich bei dir bedanken für dein Riesenengagement in diesem Bereich und dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar.
Dankeschön, Doreen.
Das ist so wertvoll.
Ja, danke schön. Und das war's auch schon wieder mit unserem Podcast Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Ich hoffe, ihr hattet genauso wie ich ganz viel Freude beim Zuhören, was Doreen uns über die Selbsthilfe zu erzählen hatte. Wenn ihr uns Feedback geben möchtet, könnt ihr das gerne tun. Entweder über www.echte-stimmen.de oder ihr schreibt uns eine Mail hallo@echte-stimmen.de oder ihr folgt uns bei Instagram, schreibt uns eine Nachricht bei Instagram unter Echte Stimmen. Wir freuen uns total auf euer Feedback und falls du selbst auch mal Gast sein möchtest in diesem Podcast, fühl dich frei, schreib uns eine Mail, wir freuen uns und bis dahin alles Gute, bis zur nächsten Folge, eure Anja.